Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist und ich dir einen neuen Podcast-Gast präsentieren darf. Das sind eigentlich immer so meine Standardworte zum Einstieg, aber heute fühlt sich das alles so ein bisschen komisch an. Leute, was geht ab, Alter? Seit 1,5 Wochen ist irgendwie Ausnahmezustand auf der ganzen Welt. Keiner weiß so richtig, was abgeht. Da geht dieser Virus rum. Unzählige Leute verlieren gerade ihre Existenzen. Es ist richtig abgefuckt so. Ich möchte mich aber gar nicht groß dazu äußern. Ich habe ein Ding, was mir auf dem Herzen liegt. So vorab brauche ich, glaube ich, nicht sagen, dass wir alle auf jeden Fall Verantwortung haben, dass wir alle unseren Beitrag hier leisten können. Und dass es vor allem wichtig ist, nicht nur an unseren eigenen Arsch zu denken, weil wir sind nicht alleine da draußen so. Ich sehe mich in keiner Verantwortung, hier irgendwie so einen Moralpredigtvortrag zu halten. So, ich habe einen Punkt, der mir wichtig ist, und zwar ist das: Lasst euch bitte nicht verrückt machen, Leute. So, da draußen passiert gerade irgendwas, was keiner so richtig kontrollieren kann, wo auch keiner weiß, was hat das für Auswirkungen. Aber lasst nicht zu viele Menschen in euren Kopf. Da draußen laufen so viele Leute rum, die einfach nur Panik machen und Angst haben. Bitte schützt euch davor. Das ist gerade auf jeden Fall eine Situation, die herausfordernd ist. Aber es gibt für alles eine Lösung. Jede Situation, die scheiße ist, wehtut und schwierig ist, hat auch immer Potenzial dazu, Chancen und Möglichkeiten mit sich zu bringen, wenn man diese Chancen und Möglichkeiten wahrnimmt. Und genau zu diesem Punkt möchte ich dir gerne diese Podcast-Folge jetzt hier ans Herz legen. Es ist so abgefuckt, wie perfekt das Thema einfach gerade passt. Vicky, das Mädel, was du gleich kennenlernen wirst, und ich haben die Folge vor 2 Wochen aufgenommen. Da war noch nicht ansatzweise die Ahnung, dass sich sowas irgendwie hier entwickeln könnte. Aber es passt thematisch perfekt. Vicky ist so ein tolles Mädel. Sie hat so viel Wissen und so viel Liebe in sich. Und erlaub dir jetzt einfach diese eine Stunde Podcast-Folge, weil in dieser Podcast-Folge wird so schön deutlich, wie du diese Zeit, die du gerade hast, zu Hause, mit dir, mit Menschen, die dir wichtig sind vielleicht, keine Ahnung, wo du dich befindest, wie du diese Zeit nutzen kannst, um dich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Weil ich glaube, das ist bei allen von uns so eine kleine Baustelle, dieses: Wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge dich da so ein bisschen bei unterstützen kann, dich ein bisschen motivieren kann, mal zu gucken: Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was möchte ich? Was treibt mich an? Genau darüber habe ich nämlich mit Vicky gequatscht. Wir haben uns so schön ausgetauscht. Wir haben über so viele verschiedene Themen geredet, angefangen in ihrer Kindheit, zu ihrem Studium, bis zu ihrem Job. Sie macht sich gerade selbstständig, parallel zu ihrem Fulltime-Job. Und sie hat einfach viel zu erzählen. Sie hat so schöne Sachen mit in diese Podcast-Folge gebracht. Und ja, ich möchte an der Stelle hier nichts mehr vorwegnehmen. Ich wünsche dir einfach viel Spaß.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Die allererste Folge in der neuen Bude. Ich finde es total krass, dass wir auch ja in diesem Ambiente jetzt hier gerade sitzen. Ich finde es gemütlich, oder?
Voll gemütlich. Also, ich fühle mich richtig geehrt, dass ich hier der erste Gast sein darf in deinem neuen Domizil.
Ja, es war irgendwie, du warst wieder so dieses perfekte Beispiel für getroffen und sofort gewusst, wir müssen es machen. Also ich habe es nicht bei vielen Menschen, und es war, ich weiß nicht, wo wir da mit Tobi im Café saßen. Nee, ihr seid hier hochgekommen. Und dann haben wir uns kennengelernt und irgendwie so energetisch hat es gepasst, fand ich.
Ja, absolut.
Und ich finde es so schön, ja, dir jetzt auch hier so eine Plattform geben zu können.
Ich danke dir ganz herzlich dafür.
Weil du hast halt so, keine Ahnung, ich muss sagen, ich habe deine Eltern sogar schon, das ist halt, ich weiß schon relativ viel über dich, würde ich mal sagen. Mhm. Am liebsten sind mir eigentlich Folgen, wo ich so gar keinen Plan habe, was mich erwartet. Auf der anderen Seite ist es voll schön, allein deine Eltern kennengelernt zu haben. Weißt du, ich kenne die Leute, die dich gemacht haben. So, weißt du, und allein das sagt dir schon mal so viel auch darüber aus, wie du aufgewachsen bist. Warum du gerade so bist, wie du bist.
Ja.
Und ich finde, der Punkt, wo ich eigentlich am liebsten jetzt anfangen möchte, ist, wo ich viel drüber nachgedacht habe bei dir. Dinge, die sich bei mir durch den Podcast ergeben haben. Themen wie Spiritualität, Meditation, so dieses ganze Wuschi-Wu-Zeug so.
Ja.
da bist du mit aufgewachsen. Weißt du, mich hat das Anfang 20 hat mich das erreicht, dass ich das erste Mal, oder wann habe ich das erste Mal von Meditation gehört, so mit 16, 17? Vorher hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, dass es das gibt. Mhm. Und du bist damit aufgewachsen. So, und wir haben auch im Café schon drüber geredet und du meintest, es war total cool, auch irgendwie so diese ganzen Themen von Anfang an schon zu haben. Aber irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich mir dachte, so, geht nicht mehr klar. Ich brauche mal hier so eine Pause von diesem ganzen...
Total, ja. Dieser ganzen Esoterik.
Total. Aber jetzt entwickelst du dich gerade wieder so selber dahin zurück.
Richtig, ja.
So, und ich weiß gar nicht, was man da jetzt am Anfang für eine Frage draus machen kann. Oder vielleicht, um es ganz simpel zu machen, wenn du so rückblickend auf deine Kindheit zurückguckst, wie krass würdest du sagen, dass dich das beeinflusst hat, um jetzt Vicky zu sein?
Ganz extrem, würde ich sagen. Also, ja, mein Bruder und ich, wir sind ziemlich besonders aufgewachsen, in dem Sinne, dass unsere Eltern Hypnotherapeuten sind. Und eigentlich gab es für meine Eltern keine Trennung von Arbeit und Privatleben. Es gehörte immer schon zusammen. Das heißt, wenn wir beim Mittagessen irgendwie zusammensaßen, dann wurden irgendwelche Fälle besprochen. Und ja, für mich war das immer total normal, über solche psychologischen Themen zu sprechen, von klein auf. Also wir waren auf Kongressen dabei und manche dieser Kongresse waren eher medizinisch veranlagt und andere waren dann eben doch schon ziemlich esoterisch, in Anführungszeichen. Also ich war zum Beispiel bei so Trommelmeditationen dabei oder beim Laufen über heiße Kohlen.
Nein, echt?
Ja, ja. Also ich bin damals nicht selbst drüber gelaufen, aber habe das Ganze beobachtet. Und das war manchmal schon weird, aber für mich, ich kannte es ja nicht anders. Insofern war es für mich eigentlich gar nicht so weird, muss ich sagen. Eher für Menschen, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, gerade so andere Kinder, ne?
Stimmt, wie ist es denn, wenn du als Kind erzählst, was deine Eltern so machen?
Also das Schöne an Kindern ist, glaube ich, oder in meiner Erfahrung, die hatten immer sehr viel Neugierde und wollten da immer viel mehr darüber erfahren. Und ich erinnere mich, ich habe sogar, als ich irgendwie 12, 13 Jahre alt war, mal ein Referat gehalten über Hypnose. Und da kam dann die ganze Klasse in die Praxis meiner Eltern. Und dann habe ich denen eine Einführung gegeben in das Thema. Und hinterher haben wir alle zusammen meditiert. Und mein Rektor war damals mein Lehrer für dieses Fach. Es war Fach Psychologie. Da war vielleicht ein bisschen später, 14, 15 war ich da, glaube ich. Und der hat dann sogar mitgetrost, mitmeditiert am Ende. Und kam, glaube ich, hinterher auf meine Mutter zu und meinte so, ja, also ich muss Ihnen sagen, so entspannt war ich in meinem Leben noch nie. Also ja, da haben wir schon witzige Sachen erlebt. Insofern ja, es war halt immer ein Teil von mir. Und ich glaube, weil ich das so intensiv erlebt habe in meiner Kindheit, war das dann auch irgendwie notwendig mit der Pubertät und mit Abschluss der Schule erstmal sozusagen, ey, ich will nichts mehr von eurem Psycho-Scheiß wissen. I've had enough. Ich muss jetzt mal was Eigenes machen. Genau. Und nach meiner ja sehr besonderen Kindheit habe ich dann meinen Eltern gesagt, hey, ich möchte nicht Medizin machen. Ich möchte auch nicht eure Zahnarztpraxis übernehmen, weil mein Vater ja hauptberuflich Zahnarzt war.
War das so ein unausgesprochenes Ding bei euch? Oder habt ihr darüber geredet, dass das so, ja klar, komm, ihr übernehmt die Praxis?
Wir haben da offen drüber gesprochen. Also ich hatte das Glück, dass ich einen älteren Bruder hatte. Das heißt, der stand da eher im Fokus, so, komm, übernimmst du mal die Praxis. Der hat aber auch, ich glaube, dann ziemlich schnell nach dem Abitur meinem Vater klargemacht, hey, das ist nicht meine Leidenschaft. Ich will Filme machen. Und wir haben das große Glück, dass unsere Eltern da dann auch total offen waren und gesagt haben, hey, wir wollen, dass ihr glücklich seid. Und wenn das nicht euer Ding ist, dann ist es nicht euer Ding. Und ja, bei Max, bei meinem Bruder, war es eben das Filmemachen. Das war seine große Leidenschaft, mit dem er auch schon mit 17 oder so angefangen hat. Und für mich war es damals die Mode. Ich fand Fashion ganz toll und hatte diesen Traum davon, in der Modeindustrie zu arbeiten und habe meinen Eltern dann halt gesagt, hey Leute, ich will Modemanagement studieren. Ja, und Ich glaube, sie waren schon ein bisschen geschockt am Anfang, weil sie sich natürlich was anderes erhofft hatten, aber wussten natürlich auch, wie sehr ich mich dafür interessiere und haben das dann auch echt voll und ganz unterstützt.
Was auch, wenn ich das halt so mit mir vergleiche, so das ist so ein Privileg.
Voll.
Also das ist, also wie leicht es mir meine Eltern auch hiermit zum Beispiel gemacht haben. Mhm. Und wie viele Leute es gibt, die da draußen rumlaufen, die wirklich gegen ihre Eltern kämpfen. Mhm. Weil genau wie du es gesagt hast, jeder von uns hat ja Erwartungen. Und wenn du so ein Kind in die Welt setzt, hast du ja auch irgendwie Erwartungen. Und gerade wenn du dann ein Unternehmen hast, wo du Zeit und Energie und Leidenschaft rein investiert hast und sagst, so guck mal, das habe ich jetzt aufgebaut. Und wenn mein Kind das weiterführen würde, so das wäre wunderschön.
Schon eine schöne Vorstellung, absolut. Aber ich denke, man muss dann halt auch wirklich dafür brennen. Und ich habe tatsächlich dem Ganzen auch eine Chance gegeben. Ich hatte mein Praktikum gemacht in der Zahnarztpraxis und da so ein bisschen assistiert und habe dann halt ziemlich schnell gemerkt, oh Gott, ich kann kein Blut sehen irgendwie. Dann bin ich auch handwerklich nicht so begabt und als Zahnarzt musst du schon drauf stehen, Leuten im Mund rumzufummeln.
Macht auf jeden Fall Sinn. Also,
jedenfalls, ja, musst du da irgendwie eine gewisse Begeisterung dafür aufbringen können. Und ja, nach dem Praktikum wusste ich, okay, this is not for me.
Was auch voll die wichtige Erkenntnis ist. Hast du das Gefühl gehabt, dass du diese Erwartungen erfüllen musst? Also war das irgendwie mal als Kind so ein Ding bei dir, wo du dachtest so, ja scheiße, wie komme ich denn aus der Nummer jetzt raus?
Nee, eigentlich, ich muss sagen, eigentlich nicht. Also meine Eltern sind totale Freigeister, wie du vielleicht auch gemerkt hast bei diesem Abendessen. Also ich glaube, die waren damals nicht mal Teil der Hippie-Bewegung, aber für mich waren sie immer so Hippies at heart. Und die haben uns als Kindern auch schon immer viel Freiraum gelassen. Also bestes Beispiel, ich weiß, viele Kinder werden von Eltern irgendwie in den Ballettkurs geschickt oder werden gezwungen, irgendein Instrument zu spielen. Und dann muss man halt zum Unterricht gehen. So, ich war 2 oder 3, als ich im Ballett war. Und nach 3 Ballettstunden habe ich meiner Mama gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr ins Ballett zu gehen, das macht mir keinen Spaß. Und hat sie gesagt, okay, gut, dann werde ich halt die letzten paar Stunden von dir noch abtanzen. Und dann ist sie statt mir in die Ballettschule gegangen. Und das ist, glaube ich, schon, ja, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass dieser Druck eigentlich wirklich selten oder fast gar nicht da war bei meinen Eltern. Eher so eine positive Förderung von, mach das, wo dein Herz dich so hinzieht. Ja.
Ja, vor allem hat man dadurch dann auch voll den Entwicklungsspielraum. Also es wird viel leichter auch dann herauszufinden, was will ich denn? Wenn ich ständig von außen auf dich eingeredet wird und gesagt wird, ja, mach doch das, wir sehen dich da.
Ja.
So, ey, mach du doch einfach mal, guck mal, was du gerne. Und was mich eben noch interessiert hat, wo du darüber geredet hast, dass dann in dieser Pubertätsphase diese kleine Rebellion gegen diese Thematik und auch, also würdest du sagen, dass das eher so eine Rebellion gegen deine Eltern war? Oder war das eine Rebellion gegen diese Thematik an sich? Weil voll oft ist es ja so, dass wir alle ja irgendwann an den Punkt kommen, oder was heißt wir alle nicht, es gibt, in manchen Leben gibt es einen Punkt, wo man so seine Eltern irgendwann auf einmal von außen betrachten kann. Wo man sieht, okay krass, das sind die Menschen, die mich in die Welt gesetzt haben, aber das sind nicht meine Vorbilder im Sinne von, ich muss das genauso machen, wie die es gemacht haben. Mhm. Man sieht ja auch dann zum Beispiel bei seinen Eltern Sachen, wo man sich so denkt, so, Leute, so will ich das nicht. Und war das dann eher so, dass du gesagt hast, so wie meine Eltern leben, will ich nicht leben? Oder war es dann so, dieses ganze Thema der Spiritualität, das war es irgendwie so, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, voll. Also ich glaube, es war schon Rebellion gegen meine Eltern. Weil ich war immer so eine Einserschülerin, habe es immer allen recht machen wollen, bin mit 5 eingeschult worden. Und ich glaube, das war so der erste Punkt, an dem ich gemerkt habe, nee, ich will jetzt was anderes machen. Das war mir ganz wichtig, einfach mal aus dieser Seifenblase, in der ich da aufgewachsen bin, rauszugehen. Und ich hatte da ein ganz starkes Bedürfnis dafür. Ich muss sagen, ja, und die Mode war halt so das Gegensätzlichste, was ich mir hätte vorstellen können. Da geht es ja schon auch sehr um Außenwirkung und ich bin eher mit dem Thema innere Schönheit und so aufgewachsen.
Es ist wirklich genau das Gegenteil.
Ja, ne? Ja, schon. Und es ist mir dann aber auch im Nachhinein erst aufgefallen, wie gegensätzlich das war. Insofern, ja, ich glaube, es war wirklich gut, die Entscheidung zu treffen, nicht nur das zu studieren, sondern eben auch in ein anderes Land zu ziehen. Also ich war da ja ziemlich extrem und habe gesagt, okay, nach meiner doch sehr behüteten Kindheit da in Stuttgart, ich ziehe jetzt nach London. Und hatte eben auch da das Glück, die Unterstützung von meinen Eltern zu haben, das durchzuziehen. Aber für die war das gar nicht einfach. Also meine Mom, die hat mega geheult, als sie mich da abgesetzt hat. Ich war da gerade mal 18 und es war sehr emotional. Aber ich glaube, ich musste mich so ein bisschen aus diesem Gluckenhaften, das meine Eltern doch schon haben, befreien und einfach herausfinden, wer ich eigentlich bin. Mhm. Ja. Was macht mich persönlich aus? Unabhängig von dieser Welt, in der ich da aufgewachsen bin. Weil wir waren eigentlich schon fast so ein Familienunternehmen, ja. Also meine Eltern haben auch Kongresse selbst veranstaltet und da standen mein Bruder und ich immer mit vorne, ja. Wenn irgendwie der Kongress eröffnet wurde, wir waren halt immer dabei. Ich habe sogar in einem Jahr einen Kongress mit 200 Leuten organisiert, da war ich gerade mal fertig mit der Schule. Und es war halt immer so, ja, ein Familienunternehmen und ich glaube, da habe ich so einen Exit gesucht. Aus dem System auszubrechen.
Ja, voll krass. Ich hatte eben einen Punkt, an den ich ansetzen wollte, der ist mir aber weggerutscht.
Ich habe dich hypnotisiert.
Ja, ey, ich finde es auch immer so, guck mal, wie selten man, also ich würde sagen, ich habe es nicht selten, aber so allgemein sowas hier. Mhm. Guck mal, wann war das letzte Mal, wo du einfach mal so über, ich habe mich eben so wie so ein bisschen Psychologe gefühlt, weil wir so über deine Kindheit geredet
voll,
haben,
weißt du? Ich dachte auch.
Wo ich mir so dachte, okay, in welche Richtung geht das jetzt hier gerade?
Ich sitze ja auch auf so einem länglichen, verschwungenen Sofa. Es hat schon so ein bisschen was von Therapiestunde. Aber finde ich gut. Ich bin ja ein Supporter von jeglichen therapeutischen Formen.
Ja, und das Verrückte ist ja eigentlich, dass ich ja nichts mache, außer hier und da mal eine Frage zu stellen und irgendwie so meine, also das sind ja eigentlich nur meine Interessen und Gedanken, die ich dir vor die Füße werfe.
Mhm.
So ich, und was ich daran so verrückt finde, ist, dass man so viel über sich selber lernt. Durch dieses Reden. Allein die Sachen, die du gerade ausgesprochen hast. So wann war das letzte Mal, wo du so über diese Thematik nachgedacht hast? Wann war das letzte Mal, wo du allein so eine simple Frage wie eben da so, das sind so Dinge, die sind ja Teil unseres Lebens, die sind passiert. Aber voll oft verarbeiten wir das zum Beispiel auch gar nicht.
Ja, ist schon länger her. War, glaube ich, tatsächlich in meiner NLP-Ausbildung. Ich habe ja ein neurolinguistisches Programmieren gelernt. Jetzt greife ich ein bisschen vor in unserer Geschichte. Aber es muss ja nicht alles chronologisch sein.
Ach, hier ist alles.
Wir können ja auch ein bisschen hin und her jumpen.
Voll.
Ja, also nachdem ich Modemanagement studiert habe, eigentlich habe ich schon im zweiten Studienjahr gemerkt, so, hey, es bin auch nicht ganz ich. Das war so meine Erkenntnis. Also ich fand das alles ganz cool und allein in so einer Großstadt zu leben und für verschiedene Modefirmen Praktika zu machen, es war natürlich alles total aufregend. Aber mir hat irgendwas gefehlt. Also das war wirklich, in mir drin hatte ich das Gefühl, ein Teil von mir war noch nicht ausgefüllt durch dieses Studium. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert über ja, verschiedenste Themen und irgendwie hat mir dieses Thema Selbstentwicklung, hat es mir damals total angetan, weil ich halt in dieser Phase war, hey, mir fehlt irgendwas. Was ist das eigentlich, was mir fehlt? Und da kam ich dann auf das NLP und NLP ist im Grunde genommen eine Therapieform. Also die hat sich aus verschiedenen Therapieformen entwickelt. Die Gründer, die hatten sich damals die erfolgreichsten Therapeuten ihres Fachs angeschaut, so die Hypnotherapie, Familientherapie und ich meine Gestalttherapie und haben halt festgestellt, hey, all diese drei Koryphäen in diesen verschiedenen Bereichen sind unglaublich erfolgreich mit dem, was sie tun, obwohl sie eigentlich anders arbeiten. Und sich dann so die Frage gestellt, da muss es doch irgendwie, also wo ist da die Gemeinsamkeit? Und sie haben festgestellt, dass alle drei Therapieformen ähnlich mit Sprache umgehen, ähnliche Sprachmuster verwenden. Und daraus haben sie sich dann quasi zusammengesetzt und diese Gemeinsamkeiten im NLP zusammengefasst. So, das war jetzt eine lange Story.
Wir haben Zeit.
Im Grunde genommen geht es im NLP darum zu lernen, hey, wie funktioniert Kommunikation und was steuert uns Menschen? Also Thema Glaubenssätze, ja. Und da habe ich in der Ausbildung schon krass reflektiert. Und das war auch ziemlich hart, weil mir bewusst geworden ist, wie du gerade gesagt hast, wie uns so Geschichten aus der Kindheit und so auch im Erwachsenenleben nach wie vor steuern. Ja? Glaubenssätze, die du irgendwie als Achtjährige, ich hatte sogar mal ein Beispiel in meiner Ausbildung, da habe ich mich als Vierjährige gesehen. Gibt so ganz coole Techniken, wo du dann in deine Vergangenheit zurückgehst und da quasi so Triggersituationen bearbeitest für bestimmte Glaubenssätze. Und ja, da habe ich mich als Vierjährige gesehen, wie ich irgendwie eine Auseinandersetzung hatte mit meiner Mutter und gemerkt, krass, dieses Problem, das ich damals als Vierjährige hatte, taucht auch jetzt bin ich 24, ne, 20 Jahre später, regelmäßig auf im Kontakt mit meiner Mutter und hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und das war halt toll für mich in dieser Ausbildung, mir darüber bewusst zu werden, von was ich gesteuert werde und vor allem auch die Möglichkeit zu haben, Dinge zu ändern, die mich nicht weiterbringen.
Und das ist so verrückt.
Ja.
Weil das ist wie so, um das vielleicht zu verbildlichen, es ist wie so ein Marionettenspiel. Und du merkst gar nicht, dass du da oben so Fäden hast, die immer mal wieder hochgezogen werden. Mhm. Auf einmal geht das rechte Bein nach oben und du hast keine Ahnung, warum geht denn das jetzt schon wieder nach oben?
Ja. Es ist krass, wie viel unbewusst abläuft. Ganz, ganz, ganz krass. Und ich glaube, oft ist es halt so, dass man von den Eltern gerade die positiven Glaubenssätze mitbekommt, aber oft eben auch negative Glaubenssätze, die dich nicht weiterbringen. Und mir hat das, wie gesagt, total geholfen, mal einfach quasi so einen Bestandsbericht vorzunehmen und zu gucken, hey, okay, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo es vielleicht nicht so läuft? Und dann zu analysieren, okay, woran könnte das liegen, dass ich da immer in diese Situation gerate?
Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Weil oft ist es ja so, dass wir unser Leben lang, wir alle haben Probleme. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir reinrutschen, die wehtun, die uns traurig machen, die uns dazu zwingen, aufstehen zu müssen, weil wir hingefallen sind. Und wenn man nicht anfängt, an sich zu arbeiten, wenn man nicht anfängt, diesen Schritt zurückzumachen und mal zu gucken, warum ist mir das denn jetzt schon wieder passiert? Weil oft ist es nämlich so, dass das Leben einen immer wieder dieselbe Scheiße vor die Füße wirft.
Oh yes.
Und wenn du nicht mal ganz objektiv guckst, okay, warum jetzt schon wieder das? Warum wurde ich gerade schon wieder betrogen? Warum habe ich jetzt schon wieder irgendwie einen Chef, der mich nicht genug wertschätzt? Oder was immer diese, es sind ja so oft Sachen, die so eindeutig sind und wir können sie aber einfach gar nicht, wir sind so in unserem Alltag gefangen, ja. Wir sind so in diesem ganzen unterbewussten Kram auch drin, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Und wenn man nicht anfängt, mal zurückzugehen und zu gucken, warum denn gerade genau das? Warum schon wieder genau dieses Thema? So, wenn man dann auf einmal an einen Punkt kommt und sagt, ja krass, guck mal, weil ich mit 4 damals dieses eine Ding mit meiner Mom da hatte, deshalb holt mich das die ganze Zeit wieder ein und ich habe das nie verarbeitet.
Ja.
Safe kriegst du es dann wieder vorgeführt, weil das ist doch auch irgendwie Leben, sich entwickeln, zu wachsen. Und wenn du es nicht schaffst, etwas zu verarbeiten, was mit 4 Jahren passiert ist, ja, wie soll dann was Neues in dein Leben kommen, was noch viel anspruchsvoller ist als das?
Ja, absolut. Und die Voraussetzung dafür ist halt erstmal dieses in sich gehen und sich die Zeit überhaupt dafür nehmen. Weil ich weiß, ich meine, heutzutage haben ja die meisten Menschen ein ziemlich schnelles Leben und man hat irgendwie einen Job, wo man von, was weiß ich, je nachdem, wo du arbeitest. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in der Beratung, in dem Fall von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr abends sitzt. In meinem Fall ist es eher so ein 9-to-6-Job. Und dann hast du Freunde, dann hast du vielleicht einen Partner und du bist andauernd am Umherrennen. Und was ich so für mich vor allem im letzten Jahr gelernt habe, ist ab und zu einfach mal Pause machen, in sich gehen und auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man einfach mal nichts tut. Ja.
Allein wie abgefuckt dieser Gedanke ist. Wieso muss ich es rechtfertigen, nichts zu tun? Das ist zum Beispiel auch eins meiner größten Dinge so. Wieso muss ich mir selber erlauben, nichts zu tun?
Glaubenssätze. Weil dir irgendwann mal jemand gesagt hat, ja, man muss arbeiten, man muss vorankommen, ja. Man muss. Das sind ja alles Dinge, die haben wir vielleicht mal von einem Lehrer gehört. Oder sei nicht faul, ne? Nichts tun ist Faulheit.
Sowas. Von nichts kommt nichts.
Von nichts kommt nichts, da sind wir ja schon wieder, genau. Und das steckt so tief in einem drin. Und es ist nicht einfach, sowas dann zu ändern, aber es ist möglich. Und ich habe mir halt irgendwann bewusst gemacht, es geht mir einfach so viel besser, wenn ich mir diese Pausen einplane. Und ich nenne das jetzt auch nicht mehr nichts tun. Ich sage den Leuten jetzt immer, auch wenn ich zum Beispiel eine Einladung bekomme, eine Freundin von mir, die ist jetzt wieder in Berlin, die wollte sich diese Woche treffen. Ich wusste aber, hey, ich habe irgendwie schon 4 von 5 Abenden verplant und ich brauche mal einen Abend für mich. Und mittlerweile sage ich dann, hey, du, ich würde dich super gerne sehen, können wir es nächste Woche machen. Ich brauche diese Woche einfach mal einen Abend, wo ich nur bei mir bin.
Das ist schön.
Und ich finde, dieses bei sich sein ist irgendwie eine schöne Art und Weise, das Menschen zu erklären. Und oft kommen dann auch so Fragen, okay, also ja, machst du das regelmäßig und so? Und ja, ja.
Voll, ich weiß genau, was du meinst.
Aber bisher hat noch keiner gesagt, also bisher war keiner davon verärgert. Eigentlich haben die Leute voll Verständnis dafür, ja. Wenn man erstmal an den Punkt kommt, wo man das dann auch kommuniziert, das ist natürlich auch nicht immer so einfach, weil FOMO und so
ja.
Ist natürlich auch eine Sache. Ich habe aber festgestellt, all meine Beziehungen sind so viel besser geworden, seitdem ich mir diese Zeit für mich nehme, zum Reflektieren, zum in mich gehen, genau, oder einfach bei mir sein.
Weil das ist ja der Moment, wo Ruhe entstehen kann. So, das ist der Moment, wo einfach mal nichts auf dich, also natürlich wirken auch Sachen von außen auf dich ein, aber es ist nicht so anstrengend, weil Leben ist anstrengend. Weil eben, du hast es gesagt, Stress ist sexy. So, weißt du, es ist dieses, so man muss immer, man muss ganz viel machen und ja. Wenn du am Ende des Tages nicht ganz viele Dinge von deiner, auch To-Do-Listen oder so, ist ja immer, immer ganz wichtig, ganz viel zu erledigen. Und es ist total schwer, dann in so einem, gerade wenn du von Montag bis Freitag arbeitest und dann hast du diese 2 Tage Wochenende und da willst du dann auch irgendwie was machen, weil das Wochenende muss ja auch genutzt werden.
Natürlich, ja.
Weil geht ja nicht, dass, du hast ja unter der Woche keine Zeit, dann muss es am Wochenende so.
Richtig, ja.
Muss ja alles irgendwie so immer weitergehen auch. Du darfst ja nicht stehen bleiben, weil was ist, Leute, die stehen bleiben, das sind die dann, ja, die nicht weiterkommen. Und aber wann ist diese Ruhe? Also wann, oder auch mal wieder aufzuladen. Also wie oft man Momente hat, wo man einfach nach Hause kommt und leer ist.
Voll. Ich habe das regelmäßig nach meinen Workshops. Da bin ich einfach richtig auskommuniziert.
Ja.
Wenn du, ich weiß nicht, halt irgendwie den ganzen Tag umherrennst oder Freunde triffst. Für mich ist es halt so, wenn ich unterrichte und dann irgendwie 3,5 Stunden mit über 30 Personen gearbeitet habe, dann komme ich hinterher nach Hause und habe echt so das Gefühl, puh, ich muss jetzt eigentlich erstmal alleine sein. Und ich hatte vor 2 Wochen so eine Situation, da hatte ich morgens einen Workshop, habe nachmittags regulär gearbeitet, hatte Meetings und abends waren Tobi und ich auf einen Geburtstag eingeladen, wo auch noch mal ganz viele Menschen um mich herum waren. Und ich saß dann so beim Abendessen und er meinte irgendwann so zu mir, ist alles okay mit dir? Du bist so ruhig. Aber eigentlich bin ich nicht so ein super introvertierter Mensch. Wenn ich in der Gruppe bin, dann rede ich auch ganz gerne. Aber an dem Abend, ich konnte einfach nicht. Mein Körper war, wie du gesagt hast, war so leer. Und da ist es halt auch wichtig, sich dann diese Pausen zu nehmen. Ich meine, an dem Abend, es war halt schon ausgemacht so, ich hatte auch richtig Bock, dahin zu gehen. Aber eigentlich, was ich eigentlich hätte machen sollen an so einem Abend, ist erstmal in die Sauna gehen oder ins Yoga oder einfach zu Hause rumsitzen und lesen und Tee trinken, so, damit meine Akkus wieder aufgeladen werden. Ja, und dann war ich halt an dem Abend ausnahmsweise mal ein bisschen ruhiger.
Aber auch an diesen Punkt zu kommen, sich das selber einzugestehen. Sich selber zu sagen, du hast jetzt gerade einen schwachen Moment. Du hast jetzt gerade einfach einen Moment, wo du nicht mehr bei 100% oder 80% bist oder 70% bist, die nötig sind, um so eine Situation vielleicht geil zu rocken.
Aber ist es schwach?
Ich würde nicht sagen, dass es... Ich würde nicht schwach im Sinne von nicht gut, nicht da sein dürfen. Ja. Ich würde sagen, schwach im Sinne von verwundbar, leer. Nicht so kraftvoll wie sonst vielleicht.
Ja.
Aber nicht, überhaupt nicht negativ.
Weil es ist interessant, weil wenn ich schwach höre, dann habe ich schon wieder so eine negative Konnotation. Obwohl, also Schwäche in Anführungszeichen im Sinne von einfach mal sich wirklich erlauben, nichts zu tun, einfach auch mal verletzlich, wie du sagst, zu sein, ist, finde ich, schon wieder in sich eigentlich Stärke.
Genau, ne? Das ist nämlich der Punkt.
Genau.
Weil wer setzt sich hin und sagt, guck mal, ich bin gerade schwach.
Ja.
Und das ist ja dann genau wieder das. Das hat mich ja so verrückt gemacht mit diesem Podcast hier, weil ich das erste Mal Schwäche öffentlich nach außen gezeigt habe. Im Internet, so wo vor Menschen, wo ich keine Ahnung habe, wen erreicht das jetzt? Meine Probleme, meine Geheimnisse, mein Rucksack so.
Und wie ging es dir dabei am Anfang?
Ich hab mir so viele Gedanken gemacht, weil ich dann auch wieder nur im Außen war. Es war dieses, wie reagieren denn Leute darauf, wenn ich jetzt das mache, was ich machen möchte? Was innen heraus, ist es doch das Natürlichste überhaupt, auch einfach mal zu sagen, wenn wir ständig sagen, mir geht's gut, wenn es uns gut geht, wieso kann ich nicht auch einfach mal sagen, dass es mir gerade nicht gut geht? Wieso kann ich nicht einfach mal sagen, so, fickt euch alle, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Wieso geht das nicht? Und
ja, es geht.
Genau das ist ja der Punkt.
Das ist dann die Erkenntnis.
Aber wir glauben so oft, dass es nicht geht.
Richtig.
Weil natürlich muss man dann auch bei schwach vielleicht so ein bisschen differenzieren im Sinne von so beschweren und rumheulen und alles ist scheiße.
Ja.
Dieses starke Schwachsein, dieses, okay, ich habe heute jetzt meinen nicht so starken Abend, aber morgen geht's wieder los. Ich kann es kaum erwarten, morgen wieder aufzustehen. Und das ist ja das Geile, wenn du dann, ich hatte letztens zum Beispiel so einen Moment, da lag ich hier im Bett und hatte wirklich so einen richtig schwachen Moment, sowas, und das auch mal mit einem Menschen zu teilen. So ganz neu für mich. Neu für mich. Dann aber nicht in diesem Moment mich zu verlieren und dann irgendwie in so einen komischen Negativrausch zu kommen, sondern zu sagen, guck mal, ich habe jetzt hier heute meinen Abend, ich lasse die Scheiße jetzt mal raus.
Genau.
Aber morgen früh sieht die Welt wieder ganz anders aus.
Absolut. Das ist auch eins meiner Lieblingskonzepte in der positiven Psychologie. Das war so das Thema, mit dem ich mich nach dem NLP beschäftigt habe. Nämlich das Thema Selbstmitgefühl. Also ich habe mich 2 Jahre ganz intensiv mit der positiven Psychologie befasst und da eine Ausbildung gemacht hier in Berlin. Und ich muss sagen, von all den Themen, die wir behandelt haben über die 2 Jahre, war das Thema Selbstmitgefühl das mein Leben wirklich am meisten bereichert hat.
Okay.
Und es erinnert mich total an das, was du gerade gesagt hast. Es ist im Prinzip genau das. Es gibt so 2 Möglichkeiten, wie du mit dir selbst umgehen kannst, wenn es dir schlecht geht. Und eine Möglichkeit ist halt Selbstmitleid. Und da gerät jeder von uns mal rein. Also ich war auch schon in Phasen, wo ich mich im Selbstmitleid gebadet habe.
Ist ja auch manchmal geil, ne? Manchmal ist es so.
Genieße das richtig so. Ich nenne es immer das arme Schwein-Syndrom. Oh, ich bin so ein armes Schwein, ey. Warum passiert mir das immer, ey? Ja, es ist ja total menschlich. Das Ding mit dem Selbstmitleid ist halt, es ist extrem passiv. Du bist eigentlich meistens in der Opferrolle, wenn du im Selbstmitleid bist.
Voll, weil du bist nie schuld.
Genau, du bist nicht schuld. Du bist der Arme. Ja? Wie gesagt, armes Schwein-Syndrom. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie man in solchen Momenten mit sich selbst kommunizieren kann. Und das ist durch Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl ist sehr aktiv. Es fängt damit an, dass du sagst, okay, ich bin gerade schwach, mir geht's gerade nicht gut. Nummer eins, erster Schritt. Das einfach mal sich bewusst zu machen, wie geht's mir eigentlich gerade in diesem Moment. So. Und im zweiten Schritt dann zu sagen, hey, das ist Teil des Lebens. So, jeder ist mal traurig, jeder hat mal Liebeskummer, jeder ist mal gestresst oder wütend und es ist total okay. Ja? Das ist so, viele Menschen denken, ah, positive Psychologie, da geht es nur darum, immer positiv zu sein. Mhm. Nee, nicht. Es geht eher darum, dass du jede Emotion, die du hast, wirklich erst wahrnimmst und liebevoll mit dir selbst umgehst. Und wie gesagt, erster Schritt Selbstmitgefühl, erstmal wahrnehmen, was ist da. Zweiter Schritt, sich zu erlauben, das auch wirklich zu empfinden, diese Emotion. Und dritter Schritt ist dann zu sagen, hey, okay, was gibt's jetzt, was für eine Kleinigkeit kann ich jetzt für mich tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Zum Beispiel, ey, ich liege heute einfach mal nur im Bett rum. Ja? Einfach mal, wenn man am Samstag irgendwie total fertig ist, an einem Samstagabend zu sagen, nee, ich gehe halt heute mal nicht weg, sondern ich liege einfach in meinem Bett rum und schaue irgendwie Love is Blind oder I don't know. Ja. Ja. Und das hat mein Leben echt total verändert, weil ich glaube, ich früher auch so der Mensch war, ich war immer sehr hart mit mir, hatte sehr hohe Erwartungen und habe mich dann immer noch weiter und weiter gepusht, wenn es mir schon nicht gut ging. Und ja, und das wirklich, es ist eine, muss man wirklich üben, gerade wenn man eher so der Mensch ist, hey, ich muss immer hustlen, ich muss immer busy sein. Aber es lohnt sich total, total. Weil umso harmonischer die Beziehung mit dir selbst ist, und das ist ja im Grunde genommen auch ja eine Form von Selbstliebe, umso harmonischer sind auch die Beziehungen, die du dann zu anderen hast. Also für mich ist Selbstmitgefühl die beste Grundlage für positive Beziehungen in deinem Leben. Und ja.
Es ist ja genau dieser Punkt, auch wieder so ein Kalenderspruch, hilf dir selbst und du kannst anderen helfen.
Ja, so ist es.
Weil wir versuchen gerade, um diesen Stresspunkt nochmal aufzugreifen, wir versuchen ja auch so oft, jedem gerecht zu werden. Wir versuchen so oft, dass keiner was Schlechtes von uns denkt. Mhm. Dass wir nirgendwo absagen, dass wir immer da sind, dass wir alle irgendwie Kleinigkeiten, die wir vielleicht für jemanden erledigen sollen, jeden Gefallen wahrnehmen und niemanden so auf die Füße treten. Aber den Menschen, den wir ganz oft auf die Füße treten, so der sind wir selber.
Ja.
Aber oft ist es halt so, dass der ganz hinten in der Schlange steht.
Genau.
Und das wird dann oft auch zu Egoismus gemacht, so wenn das nicht verstanden wird, wenn das einfach nur ganz so wieder aus so einem vielleicht verletzten Gefühl heraus kommuniziert wird, dieses, ja, aber du hast nie Zeit für mich und wieso hast du mir jetzt schon wieder abgesagt, dann kommt das vielleicht oft in Situationen, wo das als was Negatives abgetan wird. Aber wenn man das wirklich vernünftig kommuniziert und genau wie du es machst, so ich brauche meine Zeit so.
Ja.
So allein das ist so natürlich.
Ich finde auch, es sollte Mainstream werden. Aber ich glaube, es tut sich auch aktuell was. Mhm, also ich habe das Gefühl, gerade in unserer Generation sind Menschen viel, viel offener für die ganzen Themen. Und wie du gesagt hast, es kommt halt auch darauf an, wie du es sagst. Ich versuche manchmal dann auch meinen Freunden so zu sagen, hey, ich weiß, wenn ich mich jetzt mit dir treffe, ja, ich möchte wirklich präsent sein und ich möchte voll und ganz für dich da sein. Ich hatte es mal mit einer Freundin, die wollte zu Besuch kommen und ich habe aber gespürt, ich kann das, was ich wirklich geben möchte, kann ich aktuell nicht geben, weil ich selbst schon total am Anschlag bin. Und dann habe ich mir kurz so überlegt, kann ich das jetzt absagen? Und dann kam mir das schlechte Gewissen, dieses Gefühl von, ah, komm, nee, ich mach's jetzt.
Stell dich nicht so an.
Genau, dann kamen wieder die inneren Stimmen und dachte ich mir, weißt du was? Nein, so einer meiner zentralen Werte ist Ehrlichkeit. Und ich habe über die letzten Jahre so gemerkt, Ehrlichkeit hat mich eigentlich immer weitergebracht. Und dann habe ich der Freundin halt so gesagt, hey, du, ich möchte total gern Zeit mit dir verbringen, aber wie gesagt, aktuell kann ich das nicht so geben, wie ich das gerne geben möchte. Ist es für dich okay, wenn wir das verschieben? Und sie hat mit vollstem Verständnis geantwortet. Und ich hatte aber so eine Angst, das ihr zu schicken, weil ich mir so dachte, oh Gott, ey, die kündigt mir die Freundschaft, wenn ich das jetzt cancel oder so. Also die Gedanken waren schon noch da. Aber wie gesagt, umso öfter ich das mache, umso mehr merke ich, hey, die Leute verstehen es voll. Und sind manchmal sogar selbst froh, wenn du Sachen absagst.
Genau das ist
der Punkt. Weil sie dir dann so schreiben, boah, ey, ich habe eigentlich auch heute keinen Bock gehabt, mehr rauszugehen oder so. Und es ist dann manchmal so witzig, wie sich das dann so fügt. Ne?
Weil wir ja nicht der einzige Mensch sind, der sich stresst.
Ja, klar.
Also man weiß ja nie, was passiert auf der anderen Seite. Macht der andere das vielleicht gerade nur, weil er die Erwartung hat?
Richtig, ja.
Er denkt von mir, ich muss das jetzt machen.
Ja, und die Qualität von solchen Interaktionen, also wenn ich in der Vergangenheit mich so zu Sachen gezwungen habe, war halt auch immer nie so geil. Ja, voll. Weil du dann halt da sitzt, aber im Kopf dir so denkst, boah, jetzt wäre ich eigentlich lieber in meinem Bett oder was weiß ich wo. Und ich finde, das wird dann auch der anderen Person nicht gerecht.
Ja.
Und ja, wenn man sich selbst respektiert und vor allem seine eigenen Bedürfnisse, damit fängt es ja eigentlich an, dann ist man auch in der Lage, wieder in solchen Beziehungen wirklich voll und aus ganzem Herzen zu geben. Und das ist was so Schönes.
Absolut.
Ja.
Aber warum glaubst du, ist dieses Ehrlichkeitsding so schwer? Also warum? Weil es gibt ja, also ich habe Anfang mit dem Podcast hier auch das erste Mal unterschieden überhaupt in Ehrlichkeit mir selbst gegenüber und dann Ehrlichkeit anderen Leuten gegenüber.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, wie schwer das allein erstmal ist, mir selber gegenüber ehrlich zu sein. Und dann daraus resultierend diese Ehrlichkeit weiterzutragen und auch ehrlich zu anderen Leuten zu sein. Aber warum, ja. warum ist das so schwer?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für mich persönlich war es oder ist es immer noch die Angst, den anderen zu verletzen.
Aha, ja,
oder
guter Punkt.
Ich mache mir ganz viele Gedanken immer so, oh Gott, wie geht's dem dann damit? Ja? Denkt er dann, der sei mir nicht wichtig, wenn ich hier jetzt absage? Ja? Also das waren bei mir eigentlich die größten Hürden, muss ich sagen. Dass ich immer dachte, okay, wenn ich da jetzt absage oder wenn ich mich jetzt in diesem Moment für mich selbst entscheide, dann verletze ich den anderen oder dann wird die Beziehung irgendwie dadurch verletzt. Und als ich es dann aber ein paar Mal gemacht habe, habe ich gemerkt, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es stärkt eher eine Beziehung. Und ich habe auch gemerkt, die anderen, also die respektieren dich dann umso mehr und schätzen dich umso mehr als Freund, wenn du ehrlich bist. Und deswegen, man kann damit eigentlich nur gewinnen, wenn man es natürlich in einer liebevollen Art und Weise macht. Ja, aber ich bin kein Fan von so, also ich habe auch schon Freunde erlebt, die dann in so einer Situation irgendwie eine Notlüge gebracht haben, ja. Die gemerkt haben, ey, ich habe jetzt gerade nicht die Energie, da hinzugehen und dann halt gesagt haben, ja, sorry, ich kann nicht, weil mein Zug wurde gecancelt oder whatever. Und das ist gar nicht notwendig. Man kann auch einfach sagen, sorry, ich kann gerade nicht. So.
Also und das Geile ist, du hast es eben angeschnitten, dass Beziehungen dadurch wachsen. Weil meine Erklärung dafür ist, dass wenn du dir erlaubst, dem anderen gegenüber ehrlich zu sein, dann merkt der andere, guck mal, krass, der macht das, dann kann ich das hier auch.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo auf einmal Freundschaften Freundschaften werden, wo Beziehungen Beziehungen werden.
Hast recht, ja.
Weil wenn ich dir das Gefühl gebe von, du kannst sein, wer du willst, egal, was du jetzt gerade machst, egal, worüber du reden möchtest, egal, was dich beschäftigt, lass es raus. Ich verurteile dich nicht. Auf einmal schaffst du einen Raum, wo du sein kannst. Und safe entscheide ich mich jedes Mal dafür, Zeit mit Menschen zu verbringen, wo ich sein kann, gegenüber Situationen, wo ich weiß, okay, hier kommen Situationen auf mich zu, wo ich mich vielleicht verstellen muss,
ja.
Wo ich anfangen muss, jemand zu sein, der ich gar nicht bin, um reinzupassen, um Teil dieser Gruppe sein. Das ist so, so Situationen gibt es in meinem Leben gar nicht mehr. Aber rückblickend kann ich safe sagen, dass es so viele Sachen gab, wo es dann genau das war, dieses, warum bin ich gerade hier und nicht in meinem Bett? Wieso? Ja.
Gott, ich hatte das auch so oft, gerade im Studium da in London, ich sag mal so, hatte ich halt auch viele Kommilitonen, die so total in dieser Modeindustrie drin waren, also die halt irgendwie bei der Fashion Week immer gearbeitet haben und Influencer waren oder so. Jetzt nichts gegen Influencer. Und ich hatte tatsächlich sogar eine Zeit lang einen Blog, einen Modeblog, weil ich da irgendwie dazugehören wollte damals. Weil ich damit, glaube ich, bestimmte Dinge verbunden habe. Also ja, irgendwie, es war mir damals wichtig, Teil dieser Gruppe zu sein. Und ich habe so hart versucht, mich da während meinem Studium, gerade die ersten 2 Jahre, so reinzuzwängen. Ja, es ging so weit, dass ich sogar meinen englischen Akzent verändert habe. Ja, doch. Ich bin, als ich hingezogen bin, hatte ich so einen ziemlich amerikanischen Akzent, weil ich aufgewachsen bin, wie gesagt, mein Bruder, der ist älter und der ist voll Nerd und ich bin auch Nerd und wir haben halt irgendwie früher Mythbusters zusammengeguckt und Man vs. Wild und wie sie nicht alle heißen, diese grandiosen Discovery Channel Sendungen. Ja. Und deswegen habe ich halt voll amerikanisch geredet und wurde da echt aufgezogen von manchen meiner Kommilitonen. Und habe mich dann umtrainiert und jetzt now I speak British English. Was es nicht Schlechtes ist, also ich mag den Akzent sehr gerne, aber es kam echt durch eine innere Unsicherheit und einen Wunsch von dazugehören damals.
Guck mal, wie abgefuckt das ist. Das
ist voll abgefuckt, ja. Und das Spannende finde ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, im Endeffekt macht man sowas aus einer Sehnsucht nach Liebe.
There we go. Voll.
Also akzeptiert werden, dazugehören, Gemeinsamkeit schaffen. Also deswegen verzeihe ich mir das auch total, dass ich in solchen Situationen damals versucht habe, mich da irgendwie anzupassen. Ich glaube, das ist ganz menschlich. Aber irgendwann, also mir ging es halt so, irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss so viel Energie aufbringen, was zu sein, was ich gar nicht bin, dass ich dann einfach aufgegeben habe und gesagt habe, okay, ich kann jetzt einfach auch mal ich selbst sein. Und damit kam dann eben auch diese Entscheidung, über Psychologie wieder mehr zu lernen und mich dieser ganzen Welt, in der ich eigentlich aufgewachsen bin, wieder zu öffnen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Teil von mir und ohne das fehlt mir irgendwie was. Ja. Und als ich mich dafür entschieden habe, habe ich dann auch diese Liebe ganz unabhängig von der Gruppe, in der ich war, gespürt, weil ich gemerkt habe, ich bin mit mir irgendwie jetzt wieder so im Reinen.
Und das ist so verrückt, weil das nehmen Menschen wahr. Wenn du jemand bist, der mit sich selber im Reinen ist und der leuchtet, der Ruhe ausstrahlt, weil du kommst ja auch an bei dir. Und das andere Menschen nehmen das wahr. Und genau das ist dann auch wieder der Punkt, wie du andere Menschen kriegst. Nicht im Sinne von irgendwie so negativ manipulieren oder so ein Scheiß, sondern einfach, wenn du, so, das ist doch so, einfach von Menschen umgeben zu sein, die sie selbst sind.
Es ist echt so. Also die Menschen, die ich auch am attraktivsten finde, muss ich ehrlich sagen, sind die, die einfach so ihr eigenes Ding machen. Weil die strahlen so von innen. Es ist egal, wie die äußerlich aussehen, aber ich finde, Menschen, die sich für sich selbst entscheiden, haben so eine besondere Energie. Und ich fühle mich von dieser Energie total angezogen und versuche deswegen auch selbst jeden Tag einen Schritt auf mein wirkliches, authentisches Ich zuzugehen. Ja, und ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt schon total angekommen bin, aber ich bin so auf einem guten Weg und habe mich so in den Weg verliebt. Ich finde es spannend.
Auch mega wichtig. Musste ich auch, hat auch wehgetan, musste ich auch lernen letztes Jahr, dieses, also wir leben ja auch voll oft irgendwie, es gibt dann diese Menschen, die leben sehr krass in der Vergangenheit und gibt es viele Leute, die leben sehr krass in der Zukunft. Aber leb doch mal heute. Da habe ich mich zum Beispiel auch bei erwischt, dass ich dann auf einmal immer nach irgendwas gestrebt habe. Immer nach dem nächsten Meilenstein, nach dem nächsten Zuhöreransturm, nach dem nächsten was auch immer für ein Müll. Irgendwie so ein Ziel, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt erreichen und dann voll vergessen habe, heute zu genießen. Weil das, was dich irgendwann an deine Ziele bringt, ist ja heute.
Voll.
Und das Verrückte dabei ist, das habe ich zum Beispiel, das war der Punkt, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war, dass ich dann Ziele erreicht habe und gemerkt habe, scheiße, Mann, das, was mir das Ziel gibt, das macht diese ganze Zeit, die dafür notwendig war, um an dieses Ziel zu kommen, nicht weg. Diese Erfüllung, dieses Erreichen, dieses wunderbare, ja, jetzt stehe ich oben auf dem Berg, das war immer nur ganz kurz da. Manchmal war das sogar gar nicht da, wo ich mir dachte so, hey, ich muss mich doch jetzt eigentlich freuen.
Und dann kommt der nächste Berg.
Und dann ist es so, ja, aber dann ist bestimmt das nächste Ziel das, genau, wo ich dann endlich glücklich bin.
Genau.
Ja. So, nein. Es ist so, heute.
Ja.
Morgen.
Ja.
Übermorgen. Und dann, weißt du, und das Verrückte dabei ist, wenn du, einfach nur reine Theorie von mir, wenn du aufhörst, für Ziele zu leben, Ziele hast, auf jeden Fall deine Eckpfeiler irgendwie so. Weißt du, so eine grobe Idee, wo will ich irgendwann mal ankommen? Was will ich abhaken von meiner Liste? Du aber nicht darauf hinlebst, sondern einfach guckst, so ich versuche heute einfach mein Bestes zu geben. Ich versuche heute zu leben, glücklich zu sein und die Dinge umzusetzen, die ich umsetzen möchte. Dann kommst du ganz automatisch an diesen Punkten an.
Absolut. Weil du auch nicht so verbissen und gestresst bist. Also davon hatten wir es doch, als wir uns da in dem Café zum ersten Mal kennengelernt haben. Wenn man einfach so eine Vision hat, jetzt nichts super krass definiertes, wo man so sagt, okay, ich muss jetzt bis in 2 Wochen das erreicht haben, dann das, dann das, dann das, sondern einfach so eine Leidenschaft hat, für die man lebt, dann kommen die Sachen teilweise auch irgendwie auf einen zu, ohne dass man das irgendwie plant, aber dann merkt man, ja krass, okay, also jetzt habe ich was über dieses Thema gelernt und irgendwie habe ich jetzt ein Interesse, das weiterzugeben, dann probiere ich das halt mal aus und schaue, was passiert. Und dann wird da vielleicht irgendwann mein Beruf raus. Ja, aber ich setze mich auch mittlerweile gar nicht mehr so unter Druck, weil ich einfach gemerkt habe, es bringt nichts.
Vor allem, weißt du, was das Abgefuckte an Druck ist? Es nimmt dir den Spaß.
Ja, absolut.
Und ist das nicht der Scheißgrund, warum wir alle hier sind, auch irgendwie so Spaß zu haben?
Ja, Spaß ist super wichtig.
Weißt du, und das Abgefuckte ist, dass wir sogar uns manchmal gar nicht erlauben, Spaß zu haben, weil wir müssen ja Druck haben.
Ja, klar, also es ist so, mein Main-Job ist ja in einem größeren Unternehmen und da merke ich das immer, wie oft es wirklich nur noch so um Zahlen geht und um das Abliefern geht. Und ich denke mir manchmal so, wie schade eigentlich, weil wir verbringen ja so viel Zeit mit unserer Arbeit und Spaß ist ein wesentlicher Bestandteil. Also in der positiven Psychologie wird das ja unter hedonistisches Glück.
Hedonistisches Glück.
Genau, aufgeführt. Es ist ganz, ganz spannend. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, ah, okay, jetzt verstehe ich, was mir fehlt. Weil nicht der Hedonismus tatsächlich, das kann ich gut. Das habe ich auch in meiner Kindheit gelernt. So, mein Dad zum Beispiel ist der totale Genießer. Und
was ist denn Hedonismus?
Hedonistisches Glück ist Glück, das dir Vergnügen bringt, aber so eher so kurzfristig. Zum Beispiel materielle Dinge. Du kaufst dir was Neues, kaufst irgendwie neue Sneaker und ein paar Tage, nachdem du dir die gekauft hast, freust du dich noch voll jedes Mal, wenn du die neu anziehst. Aber sagen wir mal so 2 Wochen später ist dieses Glück schon wieder ziemlich verflogen. Ja. Oder du hast einen geilen Abend und gehst feiern, ja, und trinkst und hast Spaß. Auch das ist super wichtig für ein erfülltes Leben, aber das sind alles Formen des Glücks, die sehr schnell verfliegen. Es sind so Spikes quasi, so mein Hoch-Dopaminschub. Und es gibt noch eine zweite Form des Glücks, die Forscher da unterscheiden, und das ist das eudaimonische Glück. Und eudaimonisches Glück ist nicht so ein High-Moment, wo man sich so denkt, boah, wie geil, sondern es ist eher eine Form von Glück, die dich so durchs Leben trägt, also Konstante. Und zwar nicht nur durch die guten Zeiten, sondern eben auch durch die schlechten Zeiten. Und die entsteht dadurch, dass du deine Stärken lebst, dich selbst kennenlernst, ja, und die Stärken dann nutzt, um einen Beitrag zu leisten. Also zum Beispiel zu arbeiten, nicht nur für deinen eigenen Benefit, für deinen eigenen Geldbeutel, für das nächste EasyJet-Ticket nach Tel Aviv, sondern du wirklich einen Mehrwert schaffst, auch für andere Menschen oder für die Umwelt oder für irgendeine eine Sache, die eben größer ist als du selbst. Und ich habe halt gemerkt, als ich angefangen habe, in der Modeindustrie zu arbeiten, krass. Also es ist schon sehr, ich war von ziemlich vielen Hedonisten umgeben und bin auch selbst so ein bisschen in dieses hedonistische Glück verfallen. Und mir hat total dieser Sinn gefehlt. Also dieses Beitrag leisten. Und deswegen war ich zu der Zeit echt, also jetzt vor drei, vier Jahren, ich war immer unzufrieden, obwohl mir eigentlich nichts gefehlt hat. Ne, ich hatte alles, ich hatte einen Job und gesund, Freunde, aber ich hatte immer diese Unzufriedenheit in mir und ich bin so von einem hoch zum nächsten, aber zwischendrin gab es dann auch immer ziemlich tiefe Täler. Und erst als ich mich damit beschäftigt habe, wie wir vorher schon gesagt haben, mich selbst kennenzulernen, was sind eigentlich meine Stärken, ja? Was macht mich besonders und wie kann ich diese Besonderheit nutzen, um Gutes in die Welt zu bringen? Erst damit, würde ich sagen, wurde ich zu dem zufriedenen und glücklichen Mensch, der ich jetzt heute bin. Ja? Und ich habe immer noch meine Hochs und Tiefs, aber ich weiß halt immer mittlerweile, ich weiß, wofür ich das hier tue. So. Ja? Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man diesen Sinn gefunden hat. Und das ist auch so ein bisschen mein Calling, anderen Menschen dabei zu helfen, eben beides leben zu können. Das hedonistische Glück und das eudaimonische Glück.
Ich glaube, es ist einfach voll wichtig, so ein Warum zu haben. Weil ich glaube, viele Leute, da haben wir, um eben nochmal auf diesen Punkt zu kommen, wo du gesagt hast, du hast es dann selber sogar auch gesagt, gerade in London hast du viele Sachen gemacht, die gar nicht du waren, wo du nicht du warst.
Ja.
Und ich glaube, dass es so, du brauchst dein Warum. So, warum mache ich etwas? Und wenn du gar nicht weißt, warum du etwas machst, weil du unterbewusst gesteuert wirst von dir selber, weil du nach Liebe suchst, weil du nach Anerkennung suchst, weil du möchtest, dass sich am Ende des Tages jemand in den Arm nimmt, du aber selber nicht weißt, warum du es eigentlich machst. Weil es unterbewusst passiert, dann macht dich das irgendwann kaputt.
Ja.
Weil du die ganze Zeit rennst.
So ist es.
Und nie ankommst.
Genau, du findest nie das, wonach du eigentlich suchst.
Und das ist dieses Finden.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du nicht du bist, wenn du nicht bei dir bist, dann suchst du die ganze Zeit.
Und aber versuchst, die Leere auch irgendwie aufzufüllen, ne?
Ja.
Mit externen Dingen.
Weil das ist ja das Offensichtlichste.
Ja.
Da ist Leere, da muss ich irgendwas schnell reinstopfen.
Ja.
Aber zu gucken, vielleicht muss die Leere ja gar nicht da sein.
Hm.
Ja, das ist voll. Voll verrückt. Was war das denn gerade schon wieder, Mann?
Wir haben alle Fülle in uns. Das ist, eine vielleicht praktische Übung für die Zuhörer. Wenn ihr gerade in einer Situation seid, wo ihr so denkt, ja genau, diese Unzufriedenheit, ich kann mich damit gerade voll identifizieren. Ein guter Schritt, um anzufangen und loszugehen, ist einfach mit Dankbarkeit.
Mhm.
Hört sich so kitschig an oder so, aber vertraut mir, es bringt echt richtig viel, einfach mal morgens sich hinzusetzen und sich zu fragen, hey, was ist eigentlich gerade gut in meinem Leben? Schon das kann dabei helfen, den Fokus eben wieder auf die Fülle im Leben zu setzen und nicht immer auf das, ich brauche noch das, ich brauche noch das, ich brauche noch das. Also damit habe ich eigentlich so losgelegt nach meiner Ausbildung. Jeden Tag Dankbarkeit. So was Simples. Aber du vergleichst dich dann auch nicht mehr so viel. Also ich habe gemerkt, seitdem ich regelmäßig diese Emotion von Dankbarkeit verspüre, ist es mir auch nicht mehr so wichtig, dazu zu gehören oder mich in irgendeine Box reinquetschen zu wollen, weil ich eben weiß, hey, nee, es ist gut, so wie es ist und ich darf so sein, wie ich bin.
Du bist nicht mehr abhängig.
Ja. Es ist so ein befreiendes Gefühl. Jo. Es ist so schön.
Und wir können es alle.
Ja. Es ist alles in uns. Ich meine, Dankbarkeit ist eh so ein Thema, das seit Jahrtausenden von Jahren lebt es ja schon die Menschheit. Ja? In jeder Religion ist das ja ein Grundbestandteil. Also im Grunde genommen sind all diese Tipps, die jetzt in der Forschung aufkommen, in der positiven Psychologie ja nichts Neues. Was halt neu ist, dass jetzt auch noch die Wissenschaft dazu da ist. Und das hilft manchen, das dann auch zu leben. Ja.
Ich fand es total schön, was wir hier gerade gemacht haben. War sehr, sehr ehrlich und auch sehr ruhig.
Ja.
Und ich finde, ich habe die ganze Zeit schon so, weil wir haben jetzt echt so einen Punkt erreicht, wo ich sage, hier kann man es schön schließen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dich so ein bisschen ins kalte Wasser werfen möchte damit.
Ja.
Weil, als wir letztens im Restaurant saßen, hast du es gesagt vor deinen Eltern so, das ist dieses, ja, nächstes Jahr seh ich mich in meiner Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass viele Leute, die dir gerade zugehört haben, vielleicht irgendwie mal das Bedürfnis hätten, da so ein bisschen mehr von dem zu erfahren, was du so machst. Weil du gibst ja schon Seminare jetzt vielleicht firmenintern. Aber das Ziel ist ja, das Ganze irgendwann mal nach außen zu lagern und zu gucken, so kann ich vielleicht meine eigenen Brötchen damit einfach selber zahlen. Ja. Und deshalb irgendwie so, ich habe keine Ahnung, ob du da schon irgendwie mal so Sachen vorbereitet hast oder ob du ready für sowas wärst, aber ich fände es voll krass, wenn irgendwie jemand, der das hier hört, sich denkt so, boah, krass, kann man die vielleicht irgendwie mal einladen oder kann man die mal treffen und gucken, was macht die denn so für Seminare, kann ich die vielleicht mal zu uns in die Firma holen? Ich weiß, gibt es da schon irgendwie was du so, also wärst du ready für sowas?
Ja, absolut. Also ich gebe ja auch schon Workshops für Teams und teilweise auch schon extern. Aber genau, es ist gerade alles so im Anfang und Werden. Und wer Interesse hat, kann einfach mich auf LinkedIn hinzufügen unter Victoria Schmierer, wie man es denkt. Jetzt packe ich doch noch den Schwaben aus gegen Ende. Und genau, und kann sich mit mir in Verbindung setzen. Also ich denke, die Workshops sind super wertvoll für jedes Unternehmen eigentlich. Weil, wie gesagt, heutzutage ist oft einfach zu viel Stress da, zu viel Druck da. Und das Schöne ist, durch die positive Psychologie kann man lernen, wie man von so einem andauernden Stress-Alltagszustand in einen wirklich einen Flow-Zustand kommt und zu seinem Sinn findet in diesem Kontext. Und ja, ich hätte große Lust, mehr davon zu machen. Es ist wirklich mein Calling, wie ich schon gesagt habe. Es ist mein eudaimonisches Glück. Deshalb, wenn ihr Interesse habt.
Weil ich weiß halt, also ich wusste, also ja. So, ich habe da einfach so dieses Gefühl, dass es bei dir klappt. Also das ist so.
Ich glaube es mittlerweile auch. Ich muss nur springen.
Ja, du musst einfach nur weitermachen.
Ja, genau.
Weißt du, und ich bin fest davon überzeugt, dass das klappt.
Ja, so Menschen wie du inspirieren mich auch. Ich finde es so krass, dass du einfach so dein Ding machst. Oder wie meine Freundin Sanna. Sanna ist auch selbstständig. Und das begeistert mich immer so, mich mit Menschen wie euch zu unterhalten, die es halt einfach machen, ne? Und deswegen glaube ich, ich mache das so in meinem Tempo, aber es wird passieren, das weiß ich.
Ja, und deshalb dachte ich mir, mache ich einfach ein bisschen Werbung.
Danke für den shameless Plug.
Einfach so, weißt du, so, weil das ist so, mal gucken, was passiert. Vielleicht meldet sich irgendjemand.
Ja, wer weiß.
Ja, ich finde, also ich mache das super gerne zum Abschluss. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht.
Krass, eine Stunde, das kam mir halt echt nicht so lang vor.
Ja, es ist halt wirklich verrückt, krass. Was so passiert, wenn man einfach mal quatscht.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Einfach so zum Schluss irgendwie so ein...
Ja.
was auch immer.
Zum Schluss, Leute, at the end it all comes down to love. Liebe, das ist das Essentielle, das ist auch der Kern meiner Arbeit. Liebe zu sich selbst, Liebe zu seinen Mitmenschen. Man muss einfach, wie du auch so schön sagst, mehr lieben.
Ja.
In allen Bereichen. Und es ist gut, bei sich selbst anzufangen. Weil umso mehr Fülle man sich in sich selbst hat, umso mehr kann man das dann auch in der Welt verteilen. Und ich glaube, die Welt wäre ein noch besserer Ort, wenn die Menschen sich selbst lernen zu lieben.
Weil sie dann ready sind, andere Leute zu lieben.
Genau.
Schönes Ende. Oder was heißt Ende? Ende ist immer so. Ende ist immer so. Oder Schluss ist auch so. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, ich habe nicht, wie ich das beschreiben soll. Einfach total schön.
Ohne Worte ist auch okay.
Ohne Worte, einfach. Wir haben genug Worte dagelassen.
Ja, stimmt.
Es gibt die Ghetto-Faust.
Die Ghetto-Faust.
Und ich fand es auch total schön, dass hier mal wieder ein Mädel saß. Ich finde das immer total toll. Weißt du, da, dass die Frauenquote auch hochgehalten wird.
Ist immer, das ist ganz wichtig, ja.
Ja. Alright, also.
Danke, Fabio, für dieses schöne Gespräch.
Danke dir, Vicky. Also, es war ein Geben und Nehmen.
So muss es sein.
Ach ja, that's it. Peace out.
Ciao.
So, Freunde, das war's. Du hast gerade eine Stunde Open Talk Podcast gehört, beziehungsweise du hast eine Stunde Vicky und mir beim Quatschen zugehört und es freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Mich würde total interessieren, was diese Folge mit dir gemacht hat, falls du das Gefühl hast, du möchtest mir oder Vicky irgendwas rüberschicken, dalassen, mitteilen, dann kannst du das super gerne machen. Ja, ich glaube, inputmäßig reicht's für heute. Wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch wieder. Es gibt eine Fabio Talks Folge. Ich habe noch keine Ahnung, worüber ich quatschen möchte. Ja, das dazu. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bitte pass auf dich auf, bleib gesund und mach dich nicht verrückt. Dicke, fette Umarmung von meiner Seite. Peace out.